Klartext, der Aschur-Talk mit Nicoletta Cimino. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Willkommen beim Klartext, dem Aschur-Talk auf Radio Kanal 3 und aschur.ch. Mein Name ist Nicoletta Cimino und jede Woche rede ich mit einem Gast hier im Klartext, der etwas zu sagen hat. Heute jemand, der sich mit etwas sehr intensiv befasst, etwas, das so wichtig ist, dass wir alle nicht da wären, wenn es das nicht geben würde. Pflanzen nämlich. Willkommen im Klartext, Matthias Erb, Pflanzenforscher, Professor an der Uni Bern und auch Unternehmer. Willkommen, schön seid ihr da.
Schön, dass ich da sein darf.
Matthias Erb, wir reden gerade über die faszinierende Aufgabe und das euer Forschungsthema. Zuerst aber die Frage, wo findet ihr, müsste man mehr Klartext reden?
Ja, als Wissenschaftler ist das natürlich eine meiner Hauptaufgaben, möglichst Klartext zu reden. Und ich finde, wenn wir uns den Zustand der heutigen Welt anschauen, dann wäre es wichtig, dass wir verstehen, dass wir eine gute Zukunft können haben, wenn wir Innovation nachhaltig lernen zu nutzen.
Das ist schon mal ein hoffnungsvoller Anfang. Wenn wir vom Klartext reden, reden Pflanzen?
Pflanzen reden nicht in unserem Sinn. Sie haben keine Stimmbänder zum Tönerzeugen, aber sie kommunizieren mit ihrer Umwelt.
Und das ist ja eigentlich auch Gegenstand von eurer Forschung. Da reden wir gerade noch drüber. Ich möchte mich zuerst kurz vorstellen. Ihr seid 1982 auf die Welt gekommen. Ihr seid auf einem Bauernhof in der Nähe von Boltigen aufgewachsen. Das ist im Berner Simmental. Ihr habt an der ETH Zürich und am Imperial College in London Agrarwissenschaften studiert. Dann seid ihr auch an der Uni Neuenburg und am Max-Planck-Institut in Jena in Deutschland. Ihr habt 2014 als Assistenzprofessor an der Uni Bern angefangen am Institut für Pflanzenwissenschaften und 2017 mit 35 seid ihr außerordentlicher Professor für biotische Interaktion geworden. 2021 habt ihr zusätzlich ein Unternehmen gegründet mit anderen. Ihr habt die Firma Baum gegründet. Sie haben nämlich Berndeutsch Baum oder Boom oder Französisch Boom. Wie sagt man
es? Es ist ein kleines Wortspiel. Wir sagen Boom. Aber natürlich haben wir den Namen so gewählt, dass es eben das Berndeutsche Baum, eigentlich, dass der Name das Berndeutsche Baum beinhaltet für das nachhaltige Wachstum, aber auch das Französische La Boom für das Fest. Ja, genau. Und oder Boom, also das schnelle, explosionsartige Wachstum ist auch drin. Und das ist alles in diesem Namen. Aber wir sagen Boom.
Boom, ja. Gut. Was ich auch noch habe vergessen zu sagen, ihr lebt mit eurer Familie, ihr habt zwei Kinder in der Nähe von Bern. Habe ich schon etwas Wichtiges vergessen?
Nein, der hat es gut zusammengefasst. Das ist mein Leben, die Forschung, die Landwirtschaft, Start-ups und Familie.
Ihr seid Pflanzenforscher, eben Professor für biotische Interaktionen. Jetzt biotische Interaktionen, wenn ihr das mir erklären müsst, der keine Ahnung hat, was heisst das?
Das heisst Interaktionen zwischen verschiedenen Lebewesen, schlussendlich. Das ist das, was mich interessiert und das beinhaltet, wie Pflanzen miteinander interagieren, wie sie sich gegenseitig beeinflussen, aber auch wie Pflanzen mit der Umwelt interagieren, mit Schädlingen, mit Nützlingen oder auch mit uns Menschen, wenn wir sie aufnehmen oder wenn wir sie vielleicht bei uns daheim haben. Das ist so das, was wir unter biotischen Interaktionen verstehen. Es ist einfach der Umgang von verschiedenen lebendigen Organismen miteinander.
Wenn ihr sagt, wie Pflanzen vielleicht auf uns reagieren, also wenn ich jetzt einen Kaktus daheim habe, das ist nämlich etwa das, was bei mir nicht stirbt, interagiert dann mit mir?
Ja, der Kaktus, der kümmert sich zuerst mal um sich selber. Oder der schaut, dass bei euch daheim mit dem wenigen Wasser, das er überkommt, irgendwie der Schlag kommt und überlebt. Das ist seine Hauptaufgabe. Und nachher nimmt er natürlich ganz viel Reize auf die Umwelt wahr, um besser können überleben. Er nimmt wahr, wenn irgendwo ein Schädling unterwegs ist oder wenn er mal etwas abbricht oder wenn er eben vielleicht mal zu wenig Wasser hat, dann merkt er auch, jetzt wird der Boden trocken. Er nimmt auch die Temperatur warm, er nimmt das Licht warm, das heisst, wenn der den Vorhang zieht, dann merkt er das. Oder auch, jetzt ist es feister, jetzt muss ich auch für Reserven, also Ressourcen sparen. Und von dem her, ja, kann man sagen, er nimmt euch wahr in euren Aktionen und in euren Taten.
Ihr habt erforscht, dass Pflanzen, wenn sie sich bedroht fühlen, eben zum Beispiel durch einen Schädling, also irgendeinen Käfer oder so, dass Pflanzen einen Geruch ausströmen, wo anderen Pflanzen sagt, hey, da ist Gefahr. Also wie so einen geruchlichen Alarm.
Ja, das ist ein Phänomen, das mich schon sehr früh hat fasziniert. In den 90er Jahren ist ja die Geschichte rausgekommen mit den Talking Trees. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wo Forscher Ian Baldwin und Jack Schulz haben erste Experimente gemacht, wo sie haben gesehen, wenn ein Baum von einem Schädling befallen wird, dass nachher der Nachbarbaum fährt, anfängt sich wehren gegen den Schädling, obwohl er noch gar nicht direkt bedroht im Kontakt ist. Ja. Genau. Und die haben nachher postuliert, dass das Duftstoffe müssen sein, wo da austauscht werden zwischen den Bäumen. Weil die verschiedenen Töpfe haben sie die angezogen. Mhm. Und das sind dann nur noch Duftstoffe in Frage gekommen. Und das hat mich von Anfang an gepackt, das Phänomen. Und ich habe nachher auch mit mir in Baldwin können arbeiten, mehrere Jahre. Und habe dann gesagt, ja, das ist ein Forschungsfeld, wo ich tiefer eintauchen will, wo ich mehr darüber lernen will, wo ich will. Und ich habe dann gesagt, ich will herausfinden, wie das funktioniert.
Hey, die Pflanzen eine Nase?
Ja, nicht im menschlichen Sinn, aber sie haben die Fähigkeit, Duftstoffe wahrzunehmen. Und wenn wir das für uns eben, wenn wir das übersetzen, wenn ich den Leuten probiere zu erzählen, was ich mache, dann sage ich ab und zu, ja, wir suchen das Äquivalent, wir suchen die Entsprechung von der Nase in der Pflanze.
Ja, und ganz konkret, wie habt ihr das können beweisen, sozusagen, dass eben Pflanzen mit Geruch, weil den Geruch nehme ich an, können wir ja nicht wahrnehmen, wir Menschen. Es ist nicht so, dass es plötzlich nach irgendetwas schmeckt, oder? Also wie hätte das können beweisen?
Ja, da können wir wahrnehmen, den Geruch. Wir haben das über Jahre aufgebaut, das Feld, natürlich zusammen mit anderen Gruppen in der Welt, und haben zuerst mal probiert herauszufinden, welche Duftstoffe aktivieren diese Abwehrantwort über die Nachbarpflanzen. Mhm. Und da haben wir verschiedene Duftstoffe gefunden. Einer ist Grünblattduftstoff. Das ist der Geruch von geschnittenem Gras.
Ja, das der kennen wir alle.
Kennen wir alle. Und nachher haben wir auch Indol gefunden als aktiven Duftstoff. Das ist ein Duftstoff, der in leichten Noten im Parfüm drin ist. Es gibt dem Parfüm so einen leicht interessanten, knackigen, scharfen Geruch. Mhm. Und nachher sind es noch Terpen, die sind ätherische Öl zum Beispiel vorhanden. Also das sind alles Gerüche, die wir auch wahrnehmen können, die eine Pflanze aufnehmen und daraus Informationen ziehen kann. Aha, da ist eine Pflanze neben mir, die gestresst ist, die die eigene Abwehr hat aktiviert und wo sie nachher darauf können reagieren. Und wir haben das sehr systematisch und reduktionistisch haben wir das schlussendlich herausgefunden. Also wir probieren einerseits die Duftstoffe nachher synthetisch herzustellen oder einzukaufen und nachher geben wir die Stoffe der Pflanze synthetisch zu, dass wir können sagen, jetzt hat die Pflanze alles, was sie normalerweise auch hat, plus den einzelnen Duftstoff. Dann schauen wir, wie die Pflanze reagiert. Und wir haben ja können Pflanzen generieren, Mutanten generieren, die alle Duftstoffe produzieren, außer vielleicht einen nicht mehr. Das heisst, die sind genau gleich wie alle anderen, einfach was ihnen fehlt, ist ein Duftstoff. Und haben nachher können schauen, reagiert jetzt Nachbarpflanze noch, wenn sie dem Duftstoffprofil von dieser Mutante ausgesetzt ist, wo ja normal ist, minus der Stoff. Und so tun wir Schritt für Schritt, probieren wir wirklich einem Feld, das ja auch lange so ein bisschen anthroposophisch angehaucht ist, wo die Leute haben, es wird ja oft gleichgesetzt, und es hat dem Feld auch geschadet, dass die Leute sagen, ja eben, die Bäume reden miteinander, das ist so eine romantische ein Vorstellung von der Umwelt, genau, ich umarme Bäume und ich bin eins mit dem Ganzen. Und da probieren wir mehr oder weniger ein bisschen wegzukommen von dem und wirklich sagen, wir können Experimente machen, wiederholbare, systematische Experimente, wo wir so einen Prozess können aufzeigen können. Und dann wird dann nachher Teil von der Naturwissenschaften.
Ja, also habt ihr das ein bisschen aus dem Esoterischen ein bisschen rausholen müssen? Oder ist das ein bisschen eine Aufgabe, die ihr habt?
Ja, das ist nicht immer einfach. Also die Talking Tree-Geschichte, die ist richtig schief gegangen. Mit den 90er Jahren ist die Studie rausgekommen. Und die Studie, die hat gewisse Mängel gehabt. Es war nicht wahnsinnig gut repliziert gewesen. Es hat zwei, drei einfach wissenschaftliche Fehler drin gehabt. Und da sind nachher zwei Sachen passiert. Einerseits sind die Leute, die sehr gerne Natur haben. Ich gehöre übrigens auch zu den Leuten, die sehr gerne Natur haben. Aber die Leute, die vielleicht auch so einen kleinen, gefühlstriebeneren Umgang noch mit der Natur haben, die haben das eine wahnsinnig coole Geschichte gefunden, oder? Das ist so fast ein bisschen, Typikultur eingeflossen, die sprechenden Bäume. Und auf der anderen Seite sind auch die Wissenschaftler gewesen, die haben gesagt, oh, also mit dem werden wir nichts zu tun haben, oder? Mit dem esoterischen Ansatz. Und übrigens sind die Studien nicht ganz so wasserdicht, wie sie sollten sein. Und das hat dann dazu geführt, dass man das Feld wissenschaftlich fast nicht können bearbeiten konnte, für mehrere Jahrzehnte. Weil das so ein bisschen wie einen schwarzen Fleck hat bekommen in der Wissenschaft. Wissenschaftler sind auch Menschen, oder? Und wenn sie sehen, oh, das ist ein bisschen ein Tabuthema, ich wollte ja nicht ein Esoteriker werden. Das ist ja schlussendlich für einen Wissenschaftler eine Katastrophe, wenn man nachher denkt, der macht keine Wissenschaft, sondern der macht ein bisschen, was er denkt, was könnte sein.
Ja, genau. Das ist natürlich für die Reputation nicht gut. Ja. Vielleicht müssten wir noch schnell sagen, für die das nicht haben mit Talking Trees.
Ja, dort haben wir gesagt, Bäume reden miteinander.
Ja.
Das ist Geschichte. Oder Bäume können mit der Wald reden. Mhm. Das ist ein riesiges Kommunikationsnetz. Das ist ein grosser Organismus. Das ist Gaia. Das ist der grosse Planet. Mhm. Und alles ist verknüpft. Alles ist auf wunderbare, magische Art miteinander verbunden. Es hat eine Seele und wir müssen das schützen. Und, das ist ein Teil von dem Narrativ, ist das geworden. Durchaus auch ein schöner und ein spannender Narrativ. Aber natürlich einer, der sehr oft nachher nicht wissenschaftlich stark gestützt ist. Und damit ist Talking Trees ist nachher so ein bisschen eben in der Wissenschaft eher ein kleines Feld geworden, das man nicht gerne nicht angelenkt, weil es verbunden war mit nicht wissenschaftlichem Denken.
Findet ihr, dass Pflanzen... Also das heisst ja eigentlich, sie sagen quasi, der Wald hat wie eine Seele, oder? Wenn Bäume miteinander reden, findet ihr, die Pflanzen haben keine Seele?
Das ist jetzt... Also als Wissenschaftler kann ich dazu nicht viel sagen, oder? Mhm. Ich bin Naturwissenschaftler und im Labor befasse ich mich mit Phänomen, das ich messen kann, das ich wiederholen kann, das ich quantifizieren kann. Und das gehört dort für mich nicht in den Teil hinein. Dort kann ich wie nichts dazu aussagen. Und nachher gibt es natürlich die andere Seite. Das ist ein Gefühl, ein Umgang, ein gefühlsmässiger Umgang mit der Welt. Was spüre ich? Was habe ich das Gefühl? Wo ist meine Intuition? Und dort, wenn ich mir nachher die Frage stelle, haben Pflanzen eine Seele, dann stelle ich mir nachher die Frage, ja, was ist eine Seele?
Ja, genau, wo das führt das dann vom Hunderten ins Tausendste.
Und dann wird es auch schwierig. Aber ich finde einfach, das Leben ist etwas sehr Einzigartiges, allgemein und Wertvolles und etwas Schützenswertes. Und mich fasziniert es und ich habe es gern. Und das kommt vielleicht meinem Begriff von einer Seele am nächsten. Und dann brauche ich nicht so wahnsinnig viel mehr als irgendwo die Liebe, die ich spüre für die Welt um mich herum.
Was ist die erstaunlichste Entdeckung, die ihr bisher in eurer Forschung machen konntet?
Es gibt so wahnsinnig viele ultra spannende und erstaunliche Sachen, die wir dürfen finden, wenn wir plötzlich her schauen. Und ich bin immer von unseren neuesten Entdeckungen am meisten fasziniert.
Mhm. Was ist denn die neueste Entdeckung?
Ja, etwas, was mich doch sehr hat erstaunt hat, in letzter Zeit ist, dass wir haben angefangen, mit neuen Messmethoden, mit welchen, wie nehmen Pflanzen Duftstoff wahr. Und haben gemerkt, die machen das ganz spezifisch mit den jungen Blättern. Wenn ein junges Blatt rauskommt, dann ist es für einen gewissen Zeitraum, kann es wahnsinnig gut Duftstoff aufnehmen. Und kann die verarbeiten und kann darauf reagieren. Und dann, wenn das Blatt älter wird, dann verschwindet die Fähigkeit. Mhm. Und dann kommt aber das nächste junge Blatt. Und nachher so, wo eigentlich, wenn man jetzt von der Nase redet, wo die Nase ist von der Pflanze. Mhm. Und plötzlich ist aus dieser vagen Idee, ja, Pflanzen können Duftstoff wahrnehmen, ist dann so die Vorstellung geworden, eine Pflanze hat, ein grosser Baum hat vielleicht Tausende von Nasen, die langsam kommen und wieder gehen. Das ist so eine transiente Fähigkeit. Und der hat wie kleine Antennen, wo er das ganze Leben über immer wieder ausstrecken kann und ein bisschen schauen kann, wie es der Umwelt geht. Wir haben es jetzt mal in Maispflanzen erforscht, in Bäumen wissen wir es nicht, ob es so ist. Aber nur schon einfach die Entdeckung, dass wir da so ein Transienzorgan, das kommt und wieder geht, aber immer irgendwo da ist und sehr, sehr lokalisiert ist, das ist eine coole Entdeckung gewesen.
Finde ich noch spannend, auch irgendwie die Parallele, jetzt, wenn man zum Mensch zieht, oder? Man sagt ja immer, junge Menschen sind noch viel offener für gewisse Sachen und dann mit der Zeit, wenn man lange im Erwachsenenleben ist, hat man vielleicht für gewisse Sachen nicht mehr so den Sensor, das ist so ein bisschen parallel. Wenn ihr sagt, dass man dass Duftstoffe quasi warnen vor Schädlingen, Pflanzen, kann man dann die Duftstoffe eigentlich auch brauchen für Schädlingsbekämpfung im grossen Mass, also dass man zum Beispiel in der Landwirtschaft eben genau mit so Duftstoffen kann schauen kann, dass die Schädlinge gar nicht kommen, weil sich die Pflanzen wie alarmiert sind?
Ja, das ist natürlich eine spannende Aussicht von unserer Arbeit und etwas, wo sehr intensiv daran geforscht wird. Das ist das Verständnis vom pflanzlichen Immunsystem. Pflanzen haben die Fähigkeit, sich gegen Schädlinge und gegen Pathogene sehr gut selber zu wehren. Und indem wir verstehen, wie wir die Immunität können ankicken können, eine Art einer Impfung gleich, dann können wir dann schlussendlich auch bessere Möglichkeiten finden, wie wir die natürliche pflanzliche Abwehrkräfte stärken, auf jeden Fall.
Also das weite Feld, das hier...
Total.
Off.
Und für mich geht es auch noch weiter. Schlussendlich ist die Duftstoffforschung auch der Versuch, eine Pflanze können anzuregen zu einer bestimmten Reaktion. Und das muss nicht unbedingt schädlingsresistent sein. Das kann auch trockenheitsresistent sein, wenn zum Beispiel der Langzeitwetterbericht sagt, jetzt kommt eine Hitzewelle.
Ja.
Dass man zum Beispiel der Pflanze mit einem Duftstoff ihre Trockenstressantwort eigentlich aktiviert, sodass sie sich bereits vorbereiten, bevor der Boden austrocknet.
Und wir wissen ja, dass so Trockenheitsphasen werden zunehmen,
die werden
oder?
Zunehmen, mit genau. dem Klimawandel. Ja. Mhm. Und das sind nachher so spannende Felder. Wir können sich auch pflanzliche Wirkstoffe vorstellen, die man gerne möchte ernten, wo man nachher kurz vor der Ernte pflanzen sagt, jetzt möchten wir bitte, dass du den Wirkstoff in höherer Menge produzierst, damit wir den ernten können. Es gibt ein konkretes Beispiel, wo das schon gemacht wird mit den Bananen. Also die Bananen kommen ja grün im Schiff über den Ozean zu uns und sollten nachher genau im richtigen Moment im Raden schön reif sein. Und das erreicht mit dem, dass man den Pflanzen, bevor sie ankommen, einen Duftstoff zusetzt, Ethylen, das Reifungshormon, das von den Äpfeln produziert wird. Wenn man Äpfel neben den Bananen legt,
genau, dann reift es mega schnell.
Genau. Und dann tut man das Hormon zusetzen und also als Duftstoff zusetzen und sagt der Pflanze jetzt bitte abreifen, damit du nachher für den Konsumenten im richtigen Moment gelb wirst. Und das ist eigentlich die Vision, die können wir wirklich auf die Landwirtschaft anwenden, um hier schlussendlich nachhaltiger produzieren, weil das sind alles Fähigkeiten, die Pflanzen schon haben.
Spannend.
Und wir einfach noch im richtigen Moment rein tun. Sage ich, jetzt wäre es gut, dass du die Fähigkeit würdest zeigen.
Jetzt in der Wissenschaft gibt es immer ethische Fragen. Wenn es Forschung am Mensch, Forschung am Tier, gibt es eigentlich auch ethische Fragen in der Pflanzenforschung?
Ja, es gibt, also Pflanzen sind ja Lebewesen und man kann sich natürlich durchaus Frage stellen, haben Pflanzen ohne Würde? Also da hat es tatsächlich mal eine Diskussion gegeben in der Schweiz, die pflanzliche Würde, was ist das genau und kann man die schützen? Ich finde, man muss alles Leben respektieren und von dem her kann man dort auch die Frage stellen. Es ist für uns Menschen aber sehr, sehr schwieriger, Pflanzen gerecht zu werden, weil Pflanzen sind so anders als wir. Die sind seit 500 Millionen Jahren, haben sich die ganz anders entwickelt. Und uns fehlt nachher manchmal die Intuition zu sagen, was ist jetzt etwas Würdevolles für eine Pflanze. Es gibt manchmal Leute, die fragen, ja, darf ich jetzt überhaupt meine Pflanzen noch zurückschneiden? Das tut der ja weh, das ist ja ein Schmerz. Und ich sage immer, nein, Pflanzen, die profitieren davon. Wenn man sie zurückschneidet, dann wachsen sie nachher besser. Wenn wir unsere wunderbaren Bergwiesen nicht weiden oder nicht abmähen, dann verbuschen die und verwalden. Das heisst, ganz viele Pflanzen profitieren davon, dass man sie zurückschneidet. Und das ist so ein Beispiel, wo ich es nachher zeigt, ja, die pflanzliche Würde ist gar nicht so einfach zu erfassen. Es ist gar nicht so klar, was das überhaupt ist. Wir sind auf Pflanzen angewiesen. Also wir ernähren uns von Pflanzen. Wenn es zwei Wochen keine Weizenernte mehr gibt, dann haben wir ein Problem auf dieser Welt. Das heisst, wir bauen unser gesamtes Leben und auch das gesamte tierische Leben, eigentlich das gesamte terrestrische Leben baut auf unserer Fähigkeit, auf Pflanzen zu essen und daraus unseren eigenen Körper aufzubauen.
Also ohne Pflanzen gibt es uns nicht?
Ohne Pflanzen gibt es uns nicht. Ohne Pflanzen gibt es unsere Zivilisation nicht. Ohne Pflanzen geht es uns ganz schnell, ganz schlecht. Und darum müssen wir dort, glaube ich, auch ein bisschen realistisch sein und sagen, das ist einfach auch so, wie unser Nahrungsnetz aufbauen ist. Und Pflanzen sind für uns einfach auch ganz wichtige Nahrung und spielen die Rolle und ermöglichen so indirekt einfach auch unser gesamtes Ökosystem und die Erfolge, die wir haben als Menschen und dass wir so konsumieren, das gehört dazu und Pflanzen haben keine Gefühle im menschlichen Sinn, die haben kein zentrales Nervensystem, die leiden nicht, wenn wir es essen. Also wir dürfen das mit gutem Gewissen machen. Aber wir sollen sie trotzdem respektieren als Lebewesen und als wahnsinnig spannende und faszinierende Organismen, die Platz haben auf der Welt. Also dort irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit.
Wir kommen schon zum ersten Lied. Nick Drake, Winter is Gone. Warum das Lied?
Das Lied hat einerseits, also finde ich, sehr, sehr einen poetischen, schönen Text. Der Nick Drake hat ja auch sehr viele andere Musiker inspiriert, hat mit seinem Schaffen wirklich auch etwas mehr ausgelöst. Das ist etwas, was ich auch probiere mit meiner eigenen Arbeit. Ich möchte, dass meine Arbeit ein bisschen weitergeht als nur zu mir. Und andererseits habe ich ja in England studiert und das ist auch das Lied, das ich verbinde mit meiner Zeit in England.
Merci vielmals. Lassen wir rein.
Winter is gone and the leaves are green. Winter is gone and the leaves turn green. Your innocent face I wish I never had seen. Come on, my love, and fare thee well. Come on, my love, and fare thee well. You cheated me, but I wish you well. rope his boat and the bow is swung. Rope his boat and the bow is swung. An innocent man this day will be hung. Come on, my love, and see me die. Come on, my love, and see me die. See me dancing. Dancing neath the sky, neath those gallows high. Come on and see me die. Winter is gone and the leaves are green. Winter is gone and the leaves are green. Your innocent face I wish I never had seen.
Das ist der Klartext heute mit dem Pflanzenflüsterer. Ich weiß gar nicht, ob er den Übernamen so gerne hat. Mit dem Pflanzenforscher Matthias Erb. Matthias Erb, der Pflanzenflüsterer. Oder ich habe auch schon gelesen, der mit den Pflanzen spricht.
Ja, ich kann mich damit schon identifizieren. Ich probiere
es gibt Schlimmeres.
Es gibt Schlimmeres und ich probiere durchaus einfach auch mit Pflanzen zu interagieren. Ich probiere zu verstehen, welche Umwelträtsel sie wahrnehmen, wie sie darauf reagieren und probieren, die zuzusetzen, um ihnen eine gewisse Antwort zu entlocken. Mhm. Und wenn man mit jemandem redet, dann probiert man etwas zu vermitteln, was im anderen eine Reaktion verursacht. Und das mache ich auch mit Pflanzen, von dem her, das ist okay. Solange man nicht sagt, der mit den Pflanzen tanzt, ist es okay für mich.
Du bist seit 7 Jahren Professor für biotische Interaktionen an der Uni Bern. Das ist sehr jung, oder, für einen Professor, oder ist das nicht mehr so? Ich habe immer so das Bild gehabt, Professor, die haben irgendwie ein gewisses gesetztes Alter. Die sind dann 35 gewesen.
Ja, ich bin ja mit 32 als Assistenzprofessor auf Bern gekommen. Da bin ich schon einer von der jüngsten Professoren gewesen, wo dort ist berufen worden. Der ganze Berufungsprozess hat sich ein bisschen nach vorne verschoben. Also wir haben jetzt den Prozess, wo Leute schon früher eigentlich auf Stellen kommen, eben als Assistenzprofessoren. Und da gibt es immer mehr junge Leute, die dort früh reinkommen. Und das ist eigentlich auch gut, dass wir dort ein bisschen den Staub abwischen, von diesen Sesseln und Tischen und die Leute schon früher eigentlich langfristige Programme aufbauen. Das ist ja der grosse Vorteil, wenn man jung anfängt.
Ja,
als
genau.
Professor kann vorher, als Wissenschaftler, schafft man 2 Jahre hier, 3 Jahre da, mit kurzfristigen Verträgen, man muss sehr schnell Erfolg haben und muss darum ein bisschen opportunistisch handeln und eher Sachen machen, die eben kurzfristig funktionieren. Und wenn man nachher irgendwo eine Stelle hat, kann man sagen, was mache ich in den nächsten 10 Jahren? Was ist die grosse Entdeckung, die ich der Welt schenken will? Und von dem her ist das eine super Entwicklung und für mich ein Privileg gewesen, dass ich so früh das anfangen konnte, mein Forschungsprogramm aufbauen.
Jetzt, wie wichtig ist es, dass man das, was man forscht, gut erzählen kann? Also, dass die Öffentlichkeit das versteht. Ist das wichtiger geworden, habe ich den Eindruck. Oder es ist ein bisschen aus dem Angelsächsischen raus, wo wirklich die Leute gute Storyteller sind. Ihr seid in England gewesen, ihr habt das sicher erlebt. Die können wie das total runterbrechen, dass es das sogar ich verstehe, oder? Wo ja nicht in diesen Kreisen verkehrt jetzt. Ja. Wie wichtig ist das auch für euch? Oder welchen Teil hat das in eurer täglichen Arbeit, wirklich so das Abbrechen?
Also ich sehe das als essentiellen Teil von unserer Arbeit als Wissenschaftler. Also wir müssen in der Lage sein, unsere Wissenschaft den Leuten zu erklären. Mhm. Einerseits will man ihnen das schulden. Wir sind ja von der steuerzahlende Bevölkerung angestellt, zum Wissenschaft machen. Die haben das Recht darauf, zu verstehen, was wir mit diesen Steuergeldern machen. Und gleichzeitig hilft es auch, die Welt zu inspirieren, Innovationen anzustossen und auch in der Geschäftswelt, in der Businesswelt vielleicht Leute darauf zu bringen, oh, das ist eine spannende Entdeckung, das ist ein interessantes wissenschaftliches Feld, das hat etwas zu tun mit einem Problem, das ich lösen in der Wirtschaft, vielleicht kann ich das anwenden. Also das ist zentral und das hat sich schon geändert, das ist wichtiger geworden. Wobei ich ja gerade einmal mit einer Journalistin geredet, die mich als erstes am Telefon gefragt hat, Herr Erb, könntet ihr das einfach sagen? Dann habe ich gesagt, ja, sicher kann ich es einfach sagen. Dann hat sie mir gesagt, ja, ich rede eben oft mit Wissenschaftlern, die sagen, nein, das kann man gar nicht einfach erklären. Ja. Und da bin ich kritisch, weil wenn man etwas nicht einfach erklären kann, frage ich mich, hat man es denn wirklich in der entsprechenden Teufel verstanden? Mhm. Also es ist für mich nicht nur eine Aufgabe gegen aussen, es ist auch eine Aufgabe gegen innen, die mir immer wieder zeigt, bin ich eigentlich dort angelangt, wo ich etwas so runterbrechen kann, dass es eben Sinn ergibt? Oder bin ich vielleicht noch in dieser Wolke von Verwirrung, die auch wichtig ist?
Mhm. Weil da das geht ist, man durch, oder?
Da geht man durch, da muss man durch für eine neue Entdeckung, wo ich es eben noch nicht sagen kann.
Also so tell it to me like I was 5 years old, oder? Also, ja. Das müsste eigentlich das Ziel sein.
Ja, absolut.
Ihr habt die Wirtschaft, Unternehmen, ja, die Privatwirtschaft angesprochen. Das heisst, ihr habt da nicht, wie soll ich sagen, es gibt ja manchmal so wissenschaftliche Kreise, die finden, hey, das muss wirklich frei sein von Unternehmertum, das muss, wir müssen da wirklich uns auf die Forschung können konzentrieren, ohne dass irgendwie auch noch monetäre Interessen dahinter sind. Ihr seht das anders.
Nein, ich bin mit dem einverstanden. Also es ist ganz wichtig, dass die Forschung an sich, die Grundlagenforschung frei ist und sich selber da Fragen suchen, die sie beantwortet. Das ist der Motor schlussendlich vom Wissensgewinn und indirekt nachher auch von der Innovation. Also wenn wir zu fest den Prozess unterbrechen, wo sich die Wissenschaft fragt, was ist die wichtige Frage, und sich zu fest muss Fragen von aussen beugen, dann verlieren wir etwas sehr Wichtiges. Was ich aber finde, ist, dass die Wissenschaftler durchaus sich auch dürfen fragen, die haben ja 100 Möglichkeiten von Fragen, die sie sich stellen. Sie dürfen sich durchaus fragen, welche von diesen 100 Fragen finde ich spannend, aber welche hat vielleicht auch, wenn ich sie beantworte, einen Einfluss auf die Welt und vielleicht sogar eine Anwendung. Oder dort in dieser Freiheit sehe ich nachher die Verantwortung von der Wissenschaft, dass man vielleicht, wenn man die Wahl hat zwischen zwei Themen, die genauso, das eine genauso spannend ist wie das andere, dass man vielleicht eher das nimmt, wo man denkt, ja, da könnte wirklich etwas Cooles daraus entstehen.
Mhm. Also dann die Legitimation darf man sich geben, sozusagen.
Man soll sich das so fragen. Mein Grossvater hat mich jede Woche gefragt, ja, was machst jetzt du genau, was bringt jetzt das? Und ich habe immer probiert zu antworten und habe gefunden, ja, diese Frage wollte ich mir auch stellen. Mhm. Ohne, dass er mir je hat gesagt, du solltest doch mal das erforschen. Hat das aber in mir schon den richtigen Prozess ausgelöst, nämlich, dass wir jetzt Grundlagenforschung machen mit der Idee, dass wenn wir dort die Hauptfrage, die wir uns damit befassen, wenn wir die beantworten, dann hat das auch eine Relevanz für die Welt.
Ihr seid im Simmental aufgewachsen, hast du schon gesagt, auf einem Bauernhof, recht oben in der Höhe. Wie fest hat die Kindheit eure Zukunft auch prägt, im Sinne von, ich bin umgeben von Pflanzen, darum wollte ich mich auch damit befassen?
Ja, das hat sicher eine wichtige Rolle gespielt. Also ich bin in einem ganz kleinen Weiler aufgewachsen. Dort hat es nicht mal einen Kiosk gegeben. Das waren einfach 5-6 Häuser gewesen. Und bin nachher zu Fuss in die Schule, als Bub die 3,5 Kilometer den Berg ab.
Wow.
Bei Winterwetter und im heissen Sommer. Und habe das immer wahnsinnig genossen. Am ersten Schultag sind wir mit zwei Freunden sind wir mit dem Mittagessen, im Säckchen sind wir in die Schule gekommen und am Mittag haben wir gesagt, wir bleiben da, wir können nicht heim. Die Lehrerin gesagt, geht's euch noch? Die hat das noch gar nie gesehen, dass die da aus dem Berg oben runter in die Schule können und nicht heim können. Und ich gesagt, nein, ihr müsst geht heim. Und dann sind wir dort vor dem Schulhaus gestanden und dachte, also gut, dann gehen wir in den Wald. Und dann sind wir in den Wald, an das Bächli, sind wir gleich zum Mittagessen und am Mai sind wir wieder aufgetaucht und haben behauptet, wir seien daheim gewesen. Und so Erlebnisse, oder einfach so nah dran sein an der Natur und weg von der Zivilisation und nachher dort sitzen und der Natur zuschauen und den Pflanzen und den Tieren zuschauen und die Ruhe bekommen und den Moment, wo man sich fragt, wie funktioniert das, was machen die überhaupt, das ist mir geblieben und das prägt mich bis heute und prägt auch meine Neugier und prägt auch meine Fähigkeit, eben natürliche Prozesse zu verstehen. Ich sehe das sehr oft, wenn junge Studierende zu mir kommen, dass die zum Teil sehr Mühe damit haben, etwas anzuschauen.
Aha,
und einfach mal still da zu sitzen und sich zu fragen, wie funktioniert das, weil sie so aus der schnelllebigen Welt rauskommen, wo man immer weiter scrollt.
Ja, genau.
Und die Beobachtungsfähigkeit, die ist wichtig und die sollte man, glaube ich, sich als Kind möglichst aneignen. Also,
ist das überhaupt noch möglich?
Ja, das ist möglich. Nein, das ist
mit
absolut
allen
möglich.
Handys und
so. Ja, und wir Schweizer sind ja gar nicht so schlecht drin. Oder? Wir schleppen unsere Kinder auf Wanderungen, bis sie quengeln und nicht mehr wollen. Und schicken sie in die Pfadi und gehen raus mit ihnen.
Waldkindergarten.
Ja, genau. Also das ist möglich und es ist gut und es ist wichtig. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir unsere Position in dieser Welt auch verstehen und richtig wahrnehmen.
Es ist lustig, dass ihr das sagt. Also ich muss vielleicht noch sagen, wir nehmen das Gespräch am Donnerstag auf von dieser Woche. Und gestern war quasi die erste Runde vom Konklave in Rom. Und ich habe mich also dabei ertappt, wie ich 2 Stunden lang über irgendeinen YouTube-Stream einfach auf ein Chemie habe geschaut, wo ab und zu noch Möwen und Tauben waren und ein Möwenbaby. Und es ist nichts schon passiert. Ja. Und ich habe es extrem faszinierend gefunden. Also,
ja.
Vielleicht in einem gewissen Sinn ein bisschen das Gleiche, wenn man so in einen Flow reinkommt.
Durchaus. Und gleich hat er sich die Frage gestellt, warum jetzt die Möwen dort sitzen und warum die eine auf dem Chemie sitzt und die andere drunter. Und
ja, könnten wir das sagen? Nein, die dürfen nicht mit Vögeln auseinandersetzen.
Nein, und ich muss auch immer aufpassen, dass ich mir nicht noch eine neue Forschungsfrage, noch etwas Spannendes mehr anschauen. Aber ich glaube, Möwen auf dem Chemie von der Sixtinischen Kapelle. Das ist die Sixtinische.
Ja,
ja.
Genau.
Ist jetzt, glaube ich, nicht mein Hauptforschungsgebiet.
ist eigentlich die Schweiz ein guter Ort für die Forschung? Man sagt ja immer EU und wir sind nicht Mitglied von der EU und voilà und so.
Also ich habe 2014 die Wahl gehabt, ob ich auf Oxford gehen forschen oder an die Uni Bern. Und ich habe mich ganz bewusst für die Uni Bern entschieden. Nicht nur, weil ich zu Bern daheim bin, sondern einfach auch, weil ich gesehen habe, was die Schweiz für einen unglaublich guten Forschungsplatz ist, mit wahnsinnig guten Bedingungen. Die Schweiz ist der Traumort für Grundlagen und angewandte Forschung. Es gibt kein Land, wo besser dafür geeignet ist. Und ich bin wahnsinnig stolz, muss ich sagen, auf Schweizerinnen und Schweizer, wie die die Forschung unterstützen, durch dick und dünn. Also wenn es mal ein Sparprogramm gibt, die Forschung kommt eigentlich selten dran, weil es, und das sind ja Leute, die selber die das unterstützen, die oft auch nicht an der Uni waren und nicht direkt profitieren. Aber wir haben bei uns irgendwo das Grundverständnis dafür, wie wichtig für uns Bildung und Innovation ist, für unser Land und für unser Land vorwärts zu bringen. Und das macht mich wahnsinnig glücklich und stolz, dass wir irgendwo das Selbstverständnis haben. Das müssen wir uns unbedingt bewahren. Andere Länder haben das verloren. In England ist es sehr schwierig, mittlerweile Grundlagenforschung zu betreiben. Viele Universitäten müssen Industrieforschung machen, um sich über Wasser zu halten. Das hat gewisse Vorteile und geht kurzfristig gut, aber langfristig braucht es den Motor und das Verständnis eben, dass wir müssen einfach wirklich an der Grenze vom Wissen, dass wir die Grenzen müssen verschieben. Und dann passieren die spannenden Sachen oder dann passieren nachher irgendwann daraus die Erfindungen, die unsere Welt verändern. Und das können wir gut in der Schweiz. Da können wir wirklich Freude daran.
Wenn wir übersee schauen, was in den USA passiert, das ist interessant und herausfordernd und spannend. Zum Teil Forschungsfelder, die nicht mehr unterstützt werden, jetzt auch mit der neuen Administration. Ja. Da kann man davon halten, was man will. Aber wie schaut ihr als Forscher auf das?
Ja, aber das gibt's natürlich immer, der Prozess im Grossen und Ganzen kann auch positiv sein, oder? Dass man sich auch fragt, welche Forschungsfelder muss man stützen, welche sind wirklich zukunftsträchtig, das ist eine Aufgabe von der Politik. Das, was mir aber jetzt hier Sorgen macht, ist die generelle Tendenz, zu probieren, die Wissenschaft eher als Stimme eher zu unterdrücken.
Ja.
Und die Stimme zu ersetzen mit einem bewusst gewählten und frech vortragenden Narrativ, wie die Welt aussehen soll. Dass man nachher sagt, die Welt die ist nicht irgendwie, sondern die kann so sein, wie ich sage. Und jetzt machen wir es so. Und das ist etwas, was dem Wissenschaftsgeist extrem widerspricht, wie der Wissenschaftler probiert und soll probieren. Und da halte ich mich und meine Kollegen auch sehr stark, ziehen sie zur Verantwortung. Oder wir müssen probieren, von einem Narrativ wegzukommen und sagen, das ist das, was wir sehen, was existiert. Und das was ist, machen wir jetzt damit?
Das ist sehr interessant, weil das ist eigentlich das, was der Journalismus auch machen müsste. Ja, oder? Ja, nicht schon mit einem Narrativ im Kopf auf eine Geschichte, sondern mal schauen, was ist.
Da sind wir Cousins, Wissenschaftler und Journalisten. Und je besser dass wir diesen Job machen, desto besser geht es der Welt. 1A. Also das ist die Korrelation, für die garantiere ich.
Matthias Hertis sind nicht nur Forscher, sondern seit 2021 auch Unternehmen. Wir haben es ganz am Anfang gesagt, mit Boom. Da reden wir gerade drüber. Jetzt kommen wir aber zuerst zum zweiten Lied. Oh, jetzt ist lustig, haben wir von Amerika geredet und das passt eigentlich gerade. Das ist nämlich von Zürich West. Amerika gibt es nicht. Warum das Lied?
Also eben, ich bin eigentlich ohne Freund von guten Geschichten und von gutem Geschichten erzählen und das finde ich eine coole Geschichte in einen guten Song verpackt. Und gleichzeitig zeigt der Song auch immer wieder das, was man als Wissenschaftler auch machen sollte, nämlich einfach auch Sachen hinterfragen, wo alle sagen, dass sie wahr seien. Und als Wissenschaftler sagt man nachher, okay, jetzt sage ich mal, ist das wirklich wahr? Und jetzt wollte ich zuerst wieder den Beweis sehen, ob das wahr ist. Und wenn ich den Beweis nicht sehe, dann ist vielleicht etwas Gröberes, was wir mal müssen verändern in unserem Modell von der Welt. Und das wird hier einfach auf eine humoristische Art wird das gesungen. Ich weiss, dass es Amerika gibt, ich war dort. Und das ist ein sehr spannendes Land. Aber der Song lohnt sich trotzdem.
Das ist Geschichte von Colombo, nicht von dem aus der Serie. Von dem, der irgendein ist, die Spanien hat gelebt und gegangen. Ein bisschen der Depp ist gewesen und nichts hat können, weil immer komisches Zeug erzählt hat. Weil sich nichts dabei hat gedacht, bis ihm einer gesagt hat, du musst irgendetwas werden, du musst etwas aus dir machen. Die nimmt doch nie mehr ernst so, weil die meisten Leute hier lachen über dich. Was kann man denn so werden? Hat er gefragt, was bist denn du? Ich bin ein Seemann, hat der andere gesagt. Ich fahre mit meinem Schiff raus aufs Meer und komme viel in Weltgeschichte rum. Das klingt sehr interessant, das gefiel mir auch. Hat der Colombo gesagt, ich werde ein berühmter Seemann. Wer hat es auch noch Leute erzählt, wo alle Leute haben angefangen zu lachen. Wer hat gesagt, ihr werdet es sehen, und die Leute haben gesagt, du erzählst Sachen. Wer ist hässig geworden, und die Leute sind vor dem Lachen fast verreckt. Wer hat Stadt verlassen, hat sich irgendwo im Wald versteckt. Dann ist er 13 Wochen geblieben, 13 Wochen in den Büschen. Und die Leute haben gesucht und haben sich geschämt und niemand mehr hat gewusst, wo er ist. Und niemand mehr hat mehr gelacht, als er an einem schönen Morgen wieder da ist. Haben alle Freude gehabt. Und als er gesagt hat, bitte sehr, ich habe ein neues Land entdeckt. Es liegt dort irgendwo im Meer. Haben alle zugelassen und sie nett gewesen. Und haben extra ganz furchtbar ein Stück Gesicht gemacht. Der erste Strafe Amerika, wenn es Gucci ist, sein Name ist zufällig in der Stadt gewesen. Und er gesagt, schön für dich, aber ich glaube, das ist nur, wenn ich selber gesehen habe. Und er hat sich gleich drauf auf den Weg gemacht. Und genau nach 13 Wochen, um einen Tag und eine Nacht, ist er endlich wieder zurück gewesen. Und die Leute sind alle zum Hafen runter. Und der Colombo ist nervös geworden, halb krank, weil er hat gelogen. Und er hat fürchterliche Angst gehabt, und ist bleich gsi und hat niemandem in die Augen geschaut. Aber der Vespucci hat gelacht und ist von den Leuten hergestanden und hat dem Colombo zugezwinkert und gerufen, er habe es gefunden. Und der Colombo hat Freude gehabt, dass er nicht hat verpfiffen. Und Amerigo, Amerigo gerufen. Die Leute haben alle verrufen. Hey! Und Colombo ist berühmt worden. Bis ans Ende von seinen Tagen ist er nie so richtig sicher gewesen und hat sich nie dafür gehabt zu fragen, ob es Amerika wirklich gibt. Und mit der Zeit sind gegen mehr Leute dorthin gegangen und wieder zurückgekommen. Und ich erzähle dir noch bis heute, erzählen immer alle das Gleiche. Und niemand weiss eigentlich mehr als das, was er vorher schon hat gewusst. Und alle haben das Gleiche gesehen, als dann doch irgendwie verdächtig. Und schmeckt irgendwie nach Dreiburg und nach Hollywood.
Das ist der Klartext heute mit dem Matthias Erb, Berner Pflanzenforscher und eben Unternehmer. Seit 2021, Matthias Erb, habt ihr Boom, also seid ihr bei Boom tätig. Ihr habt es gegründet, zusammen mit dem Geophysiker, mit dem Ludwig Auer. Inzwischen seid ihr, glaube ich, noch ein paar mehr als nur das Zweite. Mhm. Kurz erklärt, was ist Boom?
Boom ist ein Pflanzenpflegesystem, das allen Leuten ermöglicht, ohne viel Aufwand und Vorwissen daheim auf Balkon und Terrasse Pflanzen anzubauen und die zu geniessen und so den Kontakt mit der Natur zu erfahren. Und
also eigene. Ich, der total keine grünen Daumen hat, wo sogar Kakteen eingehen, das wäre jetzt etwas, dass ich, wenn ich ein paar Pflanzen habe, dann genau. Kann ich das gesorgen geben.
Das ist genau richtig, mhm. Ja.
Und wie funktioniert das?
Ja, wir haben dann angefangen mit der Idee, also mit einem Problem haben wir angefangen. Wir haben dann gesagt, alle Leute möchten gerne Pflanzen daheim. Es wäre wahnsinnig wichtig, dass die Leute wieder Kontakt zur Natur finden, gerade im urbanen Umfeld. Aber die meisten schaffen es nicht. 50% der Leute sagen, hey, ich hätte gerne Pflanzen daheim, aber schlussendlich ist es nur ein Kaktus, der traurig aussieht.
Genau.
Und es ist ein Aufwand und ich weiss nicht, wie es geht. Und vor allem weiss ich nicht, wie ich Pflanzen soll gießen. Dann bin ich noch eine Woche weg und dann sind sie wieder vertrocknet. Ist mir übrigens auch so gegangen. Sehr peinlich als Pflanzenwissenschaftler daheim, vertrocknete Tomaten auf dem Balkon.
Oder der Basilikum, sorry, ja, der hebt ja nie, oder?
Ja, der hebt einfach nicht.
Gut.
Und dort haben wir dann gesagt, okay, jetzt wollen wir das Problem lösen mit einer einfachen Lösung, wo wir auch Technologien nutzen, moderne Technologien, um den Leuten etwas zu geben, wo sie das eben schaffen. Und dann haben wir nachher ein Bewässerungssystem entwickelt, das wahnsinnig wassersparend ist, das selbstregulierend ist, wo Pflanzen optimal mit Wasser versorgt. Das ist direkt integrierte Pflanzgefäß.
Also im Topf?
Im Topf drin. Mhm. Das ist unten im Topf drin. Hat ein Wasserreservoir, das wird einmal pro Tag aufgefüllt vom externen Wassertank.
Okay.
Und von dort ziehen sich nachher Pflanzen das Wasser selber über so Kapillardöchte in unsere eigene Erde auf und können nachher eigentlich herauslesen, wie viel Wasser das sie brauchen. Und das Einzige, was der Nutzer noch macht, ist alle zwei Wochen den Tank auffüllen, wenn ihm die App sagt, jetzt wäre es Zeit, um den Tank aufzufüllen.
Also die App warnt dem
so. Die App warnt. Weil wir haben gemerkt, jetzt haben wir den Leuten das Gießen abgenommen, aber jetzt vergessen sie, den Wassertank zu füllen, weil das Problem wie weg ist von. Und dann haben wir noch den Teil auch noch dazugefügt.
Und was kann man denn auf dieser App schauen?
Also dort sieht man, wie viel Wasser noch im Tank ist, wenn das man nachfüllen muss. Wir haben auch Düngeintervalle drin für über 4'000 Pflanzen. Also da wird für jede Pflanze wird dann gesagt, jetzt wäre es Zeit, um deine Tomaten zu düngen, um deine Chili zu bedüngen, um deine Obstbäume zu düngen oder deine Wildblumen. Und man hat auch direkten Kontakt zu uns. Wenn man Fragen hat, kann man uns direkt in einem Chat fragen, was man jetzt machen soll. Und das sind so die Hauptfunktionen eigentlich von dieser App. Wir haben nicht wollen, dass die Leute noch mehr auf ihr Handy starren. Aber wir haben ihnen etwas geben, so wie ein kleines digitales Handy zum Ende, wo ihnen kurz der Stumpf geht und sagt, jetzt, wenn du jetzt noch etwas machst für deine Pflanzen, dann geht es dann nachher gut.
Gibt es ja für uns Menschen so Erinnerungen, hey, solltest du wieder mal ein Glas Wasser trinken
ja,
oder so. Oder
ja,
das gibt es ja auch.
Genau. Geht in die
Richtung. Ihr seid ein Start-up, das eben aus dem Akademischen raus ist entstanden. Wie hat er mich da geschlagen am Anfang? Ich kann mir vorstellen, da prallen wie so Welten aufeinander, oder? Wenn man das dann pitchen muss, oder man muss es ja pitchen, man muss es wie verkaufen.
Ja. Ja,
und zwar Leute, die Geld geben, aber die etwas davon haben.
Ja, das ist so. Man muss plötzlich sehr wirtschaftlich denken, oder? Es geht schlussendlich auch darum, etwas zu verkaufen.
Ja.
Und ich habe das aber am Anfang als sehr lustvolle Herausforderung habe ich das gesehen, mich auch in diese Welt noch einzuleben und die Welt auch zu erfahren. Das hat mir auch sehr gut getan als Wissenschaftler. Weil die unternehmerische Welt, das ist schlussendlich das ist die Welt, wo unsere Gesellschaft zum Drehen bringt. Oder? Dort passiert das, was unser Wachstum ermöglicht, was unseren Wohlstand ermöglicht, wo schlussendlich auch über unsere Gesundheit entscheidet, wo vielleicht auch manchmal problematische Sachen hervorbringt, aber sehr oft eigentlich zum Guten des Menschen handelt. Und es ist eine steile Lernkurve gewesen, aber eine, die ich sehr, sehr habe geschätzt. Und ich habe nachher auch gemerkt, es gibt auch viele Parallelen. Also Unternehmer probieren auch, ein Problem zu analysieren und eine Lösung zu bringen. Sie probieren nachher Geld zu finden dafür und daraus einen Output zu generieren. Mhm. Das mache ich als Wissenschaftler ja auch. Ich habe ja auch dritt mit einem Projekt, wo ich muss pitchen, wo ich muss Geldgeber finden und schlussendlich muss einen Output dafür machen. Also ich habe auch viele Parallelen gefunden und ich habe auch gefunden als Wissenschaftler, in dem, dass ich mich in die Welt einlache, kann ich dort durchaus etwas hineinbringen, was vielleicht vorher noch nicht in dieser Form ist dort gewesen.
Was ist für euch das Schwierigste am Unternehmertum?
Was ist das Schwierigste am Unternehmertum?
Für euch?
Ja, für mich persönlich. Was ich sehr respektiere und was, was so hart ist am Unternehmertum, ist, dass man wirklich sehr, sehr stark an einem Markt ausgesetzt ist, oder? Dass man fremden Kräften ausgesetzt ist und Fliehkräften, die sich plötzlich aufstellen und man muss extrem darauf reagieren. Und es ist ein harter Job. Entweder funktioniert es am Schluss und es ist Cash auf der Bank oder es funktioniert nicht. Und dann ist man schnell weg vom Fenster. Also, die irgendwo so die Unmittelbarkeit und die Nerven, die man da dafür muss haben muss, um das zu machen, und die Überzeugung, die man mitbringen muss. Man kämpft eigentlich immer gegen Widerstände. Oder? Es ist das Antreten gegen die Widerstände. Und auch wenn man etwas Gutes auf die Welt bringen will, sagt die Welt am Anfang, sagt die Konkurrenz, ja, das wollen wir nicht unbedingt. Oder? Ja. Das wird nicht einfach mit offenen Armen empfangen. Braucht es überhaupt? Genau, haben wir doch schon gehabt. Ist es das? Also, das ist etwas, was ich als Wissenschaftler, wo ich immer gedacht, ich bin ja ein harter Arbeiter und muss auch gegen viel Widerstand kämpfen, das ist etwas, das braucht Energie und das braucht Mut und das braucht Durchhaltewillen und das respektiere ich extrem. Oder an unseren Unternehmerkollegen, die ich jetzt hier in der Schweiz lehre, kennen, was die leisten, ist unglaublich.
Ihr habt vorhin gesagt, die Schweiz ist ein super Land für Forschung. Ist die Schweiz auch ein gutes Land für das Unternehmertum? Ich habe manchmal den Eindruck, man ist sehr unbarmherzig. Also wenn jemand eine Idee hat und vielleicht auf die Nase fliegt, dann ist der wie erledigt. Und eben, zum Beispiel, wenn man jetzt in die USA schaut, dort heisst es einfach, ja, fail better, oder? Stehst halt nochmal auf und machst es nochmal.
Ja, so wie ich jetzt das bisher erklärt kenne, hat die Schweiz natürlich schon eine andere Unternehmenskultur, oder? Man ist eher risikoavers. Dafür haben wir einen sehr, sehr starken KMU-Sektor. Ja. Für Start-ups ist die Schweiz einerseits sehr gut, weil sie doch gerade so in der frühen Phase Risikokapital hat, das man kann nutzen kann, wo Start-ups
aufbauen. Also es gibt reiche Leute, oder, die das finanzieren.
Ja, die das finanzieren, die durchaus eben bereit sind, das Risiko einzugehen. Dort, wo es schwieriger wird in der Schweiz, ist, wenn man nachher wirklich gross werden will. Also da fehlt uns Schweizer manchmal ein bisschen der Mut zu sagen, jetzt bauen wir etwas, das international sich durchsetzt, und zwar global. Und wir investieren das Kapital. Wir haben vielleicht auch Pensionskassen, die eben ein bisschen Risikokapital einschenken, weil sie überzeugt sind, dass irgendetwas von dem dann so gut wird funktionieren, dass etwas zurückkommt. Dort sind wir noch nicht so gut drin. Und das, was ihr habt angesprochen, die Kultur vom Versagen und nachher besser werden, das sehe ich auch so. Das ist in der Schweiz noch weniger verbreitet. Ich sehe dort auch Start-up-Gründer, die scheitern und es nachher nicht mehr machen. Obwohl die eigentlich genau die wären, die es noch gerade einmal machen sollten. Oder die hätten eigentlich die Erfahrung und würden es beim zweiten Mal so viel besser machen. Und dort können wir noch Fortschritte machen. Wir müssen es nicht machen wie die Amerikaner. Wir werden einen eigenen Weg finden. Aber wenn man gute Sachen außerhalb der Schweiz sieht, dann soll man sich anschauen und soll man sie nutzen. Und in der klassischen Schweizer Traditionsrichtung machen, einfach ein bisschen später.
Wird Boom expandieren? Also weiter auf Amerika, weiter auf England, weiter auf Frankreich, weiter auf...
Wir sind jetzt eigentlich gerade in der Expansion drin, also in europäischen Raum hinein. Wir können bereits in europäischen Raum liefern und wir sind natürlich angetreten mit der Idee, dass die Lösung, die wir da bauen, das ist eine weltweit eine einzigartige Lösung. Die gibt es nie so und die ist so unglaublich viel besser als andere, was es gibt. Und wir sind damit angetreten, zu sagen, das kann etwas Grosses werden. Das kann global wirklich kann die Lösung Balkonterrasse auf der ganzen Welt.
Also auch städteplanerische Aufgaben übernehmen,
ja,
sozusagen.
Im Extremfall, aber es ist wirklich ein Produkt vor allem für Privatpersonen. Aber im städtischen Raum gibt es ganz, ganz viele private Räume und Bereiche. Und wenn die auch begrünt werden, dann ist schon die ganze Stadt schöner und grüner. Und dort haben wir die Absicht haben wir und freuen uns natürlich darauf zu sehen, wie das läuft und ob wir Schweizer da vielleicht eben wirklich etwas können machen, wo man nachher sagt, das ist jetzt internationale Legende.
Das Unternehmertum, die Expansion, das braucht Energie, das braucht Zeit. Lässt sich das vereinbaren mit der Professur oder merkt ihr, da muss ich schauen, dass das Gleichgewicht stimmt?
Ja, ich bin natürlich hauptberuflich Professor, oder? Und wir sind Spin-off von der Uni, das heisst, es gibt Synergien, die wir können nutzen können, wo wir auch können Forschung gemeinsam machen. Aber für mich persönlich ist das natürlich eine Aufgabe, ja, die Energie irgendwo, meine Energieniveau halten und die im richtigen Moment, am richtigen Ort einsetzen. Das ist etwas, was ich ernst nehme und ja, was ich auch durchaus noch immer noch etwas dazulehre, wie man das am besten macht.
Matthias Erd, wir sind beim letzten Lied, wir sind am Schluss von diesem sehr interessanten Gespräch. Es ist aus Star Wars, vom sehr berühmten und wahnsinnig fleissigen Komponist John Williams, der grossartige Filmmusik geschrieben hat, Leia's Theme. Warum das Lied?
Ja, also zuerst mal, warum der John Williams, oder? Er ist für mich wirklich einer der grössten kontemporären Komponisten, die es gibt. Ich bin ein grosser Fan von der Filmmusik, habe selber auch Filmmusik gemacht, habe selber auch lange Waldhorn gespielt, das klassische Waldhorn, und das ist hier ein wunderbares Stück von John Williams, wo ein wunderbares Waldhorn-Solo drin ist, also wo ein Teil von meinem Leben schlussendlich ein bisschen abbildet.
Merci, Matthias Herr, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Text, der Aschur Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.